Yeah, erlesene Runde zu späterer Stunde. Lehn dich zurück, genieß jede Sekunde. Ey, komm schon, setz dich, guck, es ist samtlich. Guck, es ist samt, guck, es ist samtlich. Keine Hektik, das ist der Stammtisch. Ey, das ist der Stammtisch.
Hallo und herzlich willkommen beim Rap-Stammtisch der Institution im Podcast-Rap-Game. Mein Name ist Leo, ich begrüße wie immer David. Hallo David.
Hi Leo.
Und ich begrüße einen fantastischen Gast heute, den wunderbaren Tobias. Hallo Tobias.
Oh, das war süß. Hallo.
Hallo.
Ja. Soll ich noch mehr sagen?
Ich hätte auch was zu dir gesagt. Ich kann es aber auch gerne selber ein bisschen reinhauen.
Nein, lass dich moderieren.
Also, Tobias, oder ja, man kann ja auch deinen Nachnamen sagen, Tobias Wilinski ist heute unser Gast. Und zwar kennt man ihn ja von, ja, ich würde sagen, einer der beliebtesten und bekanntesten Podcasts, Thema Takt. Außerdem machst du aktuell auch eine, ich weiß gar nicht, kommt sie wöchentlich raus, eine französische Rap-Stunde, L'Heure du Rap.
Genau, zweiwöchentlich.
Zweiwöchentlich. Habe ich es französischmäßig richtig ausgesprochen oder war es ganz fürchterlich?
L'Heure du Rap.
Du Rap. Ah, es hört sich natürlich ein bisschen fresher an. Und außerdem bist du natürlich auch, gerade auch für mich, immer noch Headmaster, CEO, Chef-in-Chief Germany von Rap Genius, aka Genius. Aber ich habe unter diesem Aspekt von Genius auch was ganz anderes Spannendes gefunden, nämlich du hast nämlich auf Genius noch eine Bachelorarbeit von dir offen, beziehungsweise hast du die da veröffentlicht, ja. Und zwar Hürden und Potenziale bei der Monetarisierung von Podcasts in Deutschland und USA. Dazu wollte ich dich direkt mal fragen, haben sich diese Hürden und Potenziale inzwischen da auch genauso gezeigt, wie du es so ein bisschen herausgefunden hast? Und welchen Tipp kannst du uns geben?
Ich hab alles vorhergesehen. Nee, man kann, veröffentlicht habe ich die fast überall, auch auf ResearchGate wurde sie relativ oft, glaube ich, sogar aufgerufen, also irgendwie über 1000 Mal, ich weiß nicht genau. Und bei Genius, da war ja irgendwann mal unser Ziel, dass wir nicht nur Songtexte hochladen, sondern Literatur. Ich habe zum Beispiel auch irgendwie Goethes Faust und so versucht, so ein bisschen mit Anmerkungen zu versehen und natürlich auch irgendwie so Bildungsinhalte. Das war aber halt viel zu breit, ist dann irgendwann auch der Genius-Führung in den USA aufgefallen und dann haben wir das Ganze ein bisschen verworfen und auch die Seiten dann nochmal mehr auf Musik optimiert und das ganze Ding auch viel, viel krasser auf Musik und sowas wie Literatur oder sowas wird da gar nicht mehr gepusht. Ich weiß nicht, ob sowas noch gibt. Es gab auch teilweise mal so Klassenkurse, also dass die sich eigene Accounts erstellen konnten, in Unis glaube ich auch, und dann halt Literaturwerk da für sich quasi besprechen konnten. Also da war mal das Ziel auf jeden Fall sehr in die Bildung rein zu forcieren sozusagen.
Ich erinnere mich noch so ein bisschen, ich war ja damals auch ein bisschen mit am Start und ich weiß mich auch noch, dass du mich damals auch gefragt hast, dass ich mich auch meine Bachelorarbeit veröffentliche. Habe ich da nicht gemacht. Diese Bachelorarbeit wäre auch nicht über 1000 Mal bei ResearchGate veröffentlicht worden, weil es war, wenn es jemand wissen will, das Riemann-Integral im Vergleich zum Regel-Integral, das ist Mathematik-Analysis, das juckt einfach gar keinen zum Lesen.
Ja, wer weiß, was daraus geworden wäre.
Naja, ja, aber ja, vielleicht.
In der Arbeit, um nochmal hier auf die Tipps und sowas, ich habe im Prinzip vor allem aufgezählt, was möglich ist. Also das ist so ein recht rasch Überblick über, wie man überhaupt Einnahmen machen kann. Sprich, wenn du irgendwann so groß bist, dass du live auftreten kannst. Das konnten damals relativ wenig. Ich glaube, auch damals war Rockstar mit seiner Crew schon am Start mit solchen Sachen. Dann kannst du natürlich auch gut irgendwie noch über Merch und sowas, also quasi exakt genauso wie auch MusikerInnen irgendwie Kohle verdienen, dass du dann auch als vom Podcaster zum Künstler werden kannst und dann natürlich richtig viel Geld machen kannst, aber erstmal diese Schwelle erreichen musst. Aber das war halt noch eine Phase 2016, wo Spotify gerade eben angefangen hat, so mit Podcast überhaupt, also dass die überhaupt aufgelistet wurden. Und damals war das noch Audioshows Videoshows und Podcasts. Also die haben ja auch teilweise Videoinhalte gemacht und das war noch unter dem gleichen Menüpunkt. Das zeigt, wie weit das noch am Anfang war. Und mittlerweile ist Spotify die Top-Plattform geworden, sogar noch vor Apple, was krass ist, weil Apple hat einfach mit Apple Podcast 10 Jahre, 15 Jahre vorher am Start und Spotify das richtig klug gemacht hat und jetzt die Plattform geworden ist. Und
Ja, man merkt, dass du das alles auch immer so unter einem Business-Gesichtspunkt alles schon siehst. Ich würde aber erstmal gerne nochmal so ein bisschen bei Genius bleiben. Und ich habe mir die Frage gestellt, inwieweit du das heute noch alles verfolgst, beziehungsweise kannst du uns ja auch mal erzählen, wie das überhaupt angefangen hat, dass du da überhaupt reingekommen bist. Das war ja schon eine coole Sache eigentlich.
Auf jeden Fall. Verfolgen tue ich es nicht mehr so wirklich. Es ist immer noch eine aktive Community, Gott sei Dank. Da auch Shoutouts an Cracker vor allem und andere. Auch Sina the Queen war da ewig lange aktiv, hat sich da aber auch irgendwann ein bisschen rausgezogen. Aber da sind sehr, sehr viele Namen, die ich auch gar nicht kenne, die es auf jeden Fall verdient gehabt hätten, jetzt nochmal genannt zu werden. Das ist schon krass und freut mich auch sehr. Aber wie ich da reingekommen bin, ist wirklich durch Zufall. Also ich war eben in meinem Divi in Frankreich, im Dorf, 2000 Einwohnern. Und das war jetzt nicht so spannend. Ich kannte da jetzt nicht so wirklich viel. Also hatte auch schon was von einem Lockdown auf jeden Fall. Und da habe ich dann mich halt so ein bisschen reingefuchst in Mucke. Also habe mir zu irgendwie den Top 500 Rolling Stone, also nicht nur Rap, sondern an sich ein bisschen Wissen drauf schaffen wollen, weil ich auch irgendwie sowas in die Richtung studieren wollte. Irgendwas mit Musik, Medien oder sowas. Und dann habe ich halt diese Lyric-Seiten-Suche Genius gefunden. Und einfach ein bisschen angefangen zu erklären, auch auf Französisch damals. Da hat mir der französische Head off aber irgendwann gesagt, so Alter, du machst doch auch Deutsch, lass das mal bitte mit Französisch, so gut kannst du nämlich nicht. Und dann war ich ein bisschen eingeschnappt, aber habe dann gedacht, okay, gut, dann mache ich halt Deutsch. Und dann bin ich relativ schnell in diese Leaderboards gekommen. Bei Genius ist ja eben dieser Gamification-Faktor auch in vielen Apps da. Sobald du irgendwie Anmerkungen schreibst und sobald du irgendwie einen Daumen hoch bekommst etc., bekommst du Punkte, sogenannte IQ. Und dann kommst du auf so ein Leaderboard, in so Charts. Und da habe ich es, glaube ich, relativ schnell in das T geschafft, aber auch irgendwann ins Wöchentliche. Und da hat mich dann, glaube ich, nach einer Woche, nachdem ich da wirklich sehr, sehr viel Anmerkungen geschrieben habe, wovon viele auch rückblickend kacke waren und ich einfach wie den ganzen Song erklären wollte, weil ich dachte, das wäre das Prinzip, weil damals waren neben jedem Song noch die Prozente angegeben, wie weit er erklärt ist. Dann denkt man sich natürlich, das Ziel ist, dass man auf 100% kommt, aber es ist natürlich Quatsch. Und so habe ich dann zum Beispiel Olli Banyos, ich bin frei, was relativ selbsterklärend ist, also jede Zeile mit Anmerkungen versehen. Und dann hat mich halt irgendwann Machbot, der eine von drei Gründern, angeschrieben und meinte so, hey, hast du Bock, der irgendwie Rap-Genius, so wie es damals hieß, Deutschland zu machen? Und dann habe ich halt gesagt so, ja. Und dann haben wir eine Facebook-Seite gemacht und einen WordPress-Blog. Und das war's dann auch erstmal. Und dann habe ich halt irgendwie ein Lied des Tages immer gepostet und versucht, neue Songs hochzuballern, auch Songs abgetippt und so. Und dann hat es sehr lange gedauert, bis peu à peu ein paar Leute dazu kamen und da halt so eine Community rausgewachsen ist.
Ja, fantastisch. Es ist auch tatsächlich so ein bisschen, vielleicht um unsere persönliche Ebene noch mal reinzubringen, genau deswegen kennen wir uns eigentlich auch schon ein bisschen länger. Erinnerst du dich noch daran, wie wir uns kennengelernt haben, Tobias?
Natürlich, die schönste Kennenlern-Story aller Zeiten. Willst du sie erzählen?
Ja, kann ich tatsächlich machen. Du kannst mich ja korrigieren, wenn du es anders in Erinnerung hast. Mhm. Ich glaube, es war das fantastische Jahr 2013, wenn ich mich recht erinnere. Und ich war irgendwann im September, war ich in New York im Urlaub. Und zu der Zeit hat tatsächlich irgendwie auch Kendrick Lamar in Brooklyn irgendwie ein Open Air gespielt mit der ganzen TDE-Bande. Und das habe ich natürlich mitgenommen. War auch ein starkes Konzert. Fun Fact, ich habe noch nie so viele Handys und auch iPads in der Luft gesehen während des gesamten Konzerts. Habe ich auch heute nie wieder so schlimm gesehen. Kann man fast gar nicht glauben eigentlich, wenn man sich die Zeit so in den Kopf nimmt, aber egal. Genau, ich war da und habe dann irgendwie auf dem Nachhauseweg, habe ich so ein bisschen Twitter rumgegrindet und habe irgendwie gesehen, hey, Genius, Deutschland, Rap Genius Deutschland, hat irgendwie einen Post, ja, eine Stunde nach dem Kendrick Lamar-Konzert XYZ gemacht. Und irgendwie so ein Bild, dachte ich so, hey, okay, das muss ja eigentlich genau das sein. Und dann habe ich dir, glaube ich, irgendwie eine, ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich erstmal unter den Post geschrieben, hey, wart ihr auch da? Und dann hast du darauf irgendwie reagiert und hast mich auch ganz spontan, weil du warst tatsächlich auch in New York und hast da irgendwie, ich weiß nicht, drei Wochen irgendwie im Headquarter abgehangen, ein bisschen Instructions bekommen, was weiß ich, auch einfach eingeladen, im Genius Headquarter vorbeizukommen, was wir dann auch gemacht haben, ein, zwei Tage später.
Ja, genau, mich war eins von den Handys in der Luft und habe aus Entfernung eigentlich, wäre gerne noch näher rangegangen. Es war sogar für Umme, hat Genius einfach gesagt, hey, wir haben irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Tickets, habt ihr Bock, da hinzugehen? Kendrick war ja auch einer der ersten mit einem Verified-Account, der hat irgendwie, außer es ist mittlerweile gelöscht, über Soundcloud. Also da haben die halt ein Interview gemacht und dann die Audiospuren von ihm vor allem hochgeladen. Das war halt sogar noch vor Good Kid, Mad City, glaube ich, dass er da aktiv war. Und ich habe auch durch einen Genius-Kollegen, das war so mit der einzige Tipp, es gab ja im Genius, gibt's, ich weiß nicht, ob es immer noch gibt, aber Genius hatte halt einen Chat und da habe ich einfach mal wie ein Amerikaner gefragt und meinte so, hey, was soll ich mir denn anhören gerade? Und der meinte halt Section 80 von Kendrick Lamar und das fand ich dann auch ziemlich krass und das war halt noch weit bevor er dann irgendwie groß bekannt war. Aber genau, ich war auf dem Konzert und du hast dann, glaube ich, sogar eine Direktnachricht geschrieben und meinte so, hey, seid ihr, weil es war ja mysteriös, ne? Sind das mehrere oder nur einer in New York? Und dann war es genauso, bist rumgekommen, hast mir dein Beginner-Tattoo gezeigt. Wir haben Burger bestellt oder ich glaube nur ich, ne? Gott,
das hättest du nicht erwähnen müssen.
Kannst du auch noch rausschneiden, wenn du möchtest.
Ja, nee, es war das Erste, was ich gemacht habe. Ich bin die Tür reingekommen, habe direkt alles ausgezogen und dir mein Beginner-Tattoo gezeigt. Genau so war es.
In deinem Intimbereich. Genau, nein. Ja. Aber es ist ja natürlich kurz, es war kurzärmlich unterwegs und da hat man das natürlich sofort gesehen. Und genau, da habe ich dann auch das erste Mal, das war noch bevor ich irgendwie sowas wie Foodora oder so kann, fand ich Seamless total beeindruckend. Halt eine Seite, wo man halt einfach alle möglichen Sachen in den möglichen Restaurants bestellen konnte. Hab dir, glaube ich, nur angeboten, dass du auch was bestellen kannst. Du bist, glaube ich, nicht drauf eingegangen, ne, weil du schon gefordert hattest.
Boah, ey.
Und dann habe ich den alleine gefordert, den Burger. Ich weiß sogar noch, dass ich mir bei diesem Burger-Essen meinen Laptop eingesaut habe. Und zwar hatte ich so ein HP mit Beats by Dre eingebaut und der hatte so ein Rad zum lauter und leiser machen. Und hier habe ich mir den Ketchup da so reingehauen, dass das Rad ein bisschen schwerfällig ging ab da. Also ab dem Moment, als ich dich getroffen habe. Aber es war meine Schuld. Ne? Also das ist mir auch noch in Erinnerung geblieben. Aber auf jeden Fall sehr schön, dich so kennenzulernen und dich dann irgendwie, ich glaube, ein oder zwei Jahre später in Berlin dann zu treffen und dann irgendwann wieder in Berlin und dann machst du diesen Webstammtisch.
Yes, so war's.
Komplett süße Kennenlern-Story auf jeden Fall.
Ne?
Groß.
Okay, ihr habt es vielleicht gerade in der Folge ein bisschen gehört. Wir hatten so ein bisschen technische Schwierigkeiten, haben jetzt aber umgebaut und hoffen, dass es jetzt für den Rest der Folge ein bisschen besser wird. Ja, Tobias, wir haben gerade so ein bisschen über deine Zeit bei Genius gesprochen. Ich würde gerne ein bisschen weitergehen. Du hast seit 2017 machst du den wunderbaren Podcast Thema Takt. Und ich glaube, das ist sogar in meiner Erinnerung so eine Zeit, wo, ich sag mal so, das Podcast-Game, wie es heute bekannt ist, glaube ich, auch noch nicht so krass bekannt war. Also ich glaube, du warst auch einer der ersten Rap-Podcast, kann das sein?
Ja, also ganz so krass jetzt nicht. Also es gab auf jeden Fall schon Backspin, die haben es aber nicht so ganz richtig veröffentlicht. Also da habe ich damals schon einen Kollegen, der da auch Praktikum gemacht hat, so, hey, ihr macht zwar einen Podcast, aber irgendwie kann ich es nicht abonnieren. Damals wusste ich noch nicht genau, wie wichtig halt ein RSS-Feed ist. Also eben dieses System, wie auch Blogs quasi ein Signal raussenden und zeigen, hey, hier ist ein neuer Artikel. So funktionieren klassisch gesehen Podcasts ja auch. Und das hatten die halt nicht. Aber den gab schon, dann All Good gab es auch schon weit im Voraus. Also die haben sogar 2 Jahre zuvor hatten die mal A zum J interviewt und dann haben die, glaube ich, 2 Jahre später ganz kurz vor mir ist Jan Wehn halt nochmal gestartet, lustigerweise nochmal mit A zum J und ich glaube auch, dass es Uptown's Finest schon gab auf jeden Fall. Also es gab schon so ein paar Podcasts auf jeden Fall, aber noch nicht so viele wie jetzt auf jeden Fall. Das war noch ganz anders.
Was war denn damals so deine Idee oder deine Initiative zu sagen, hey, ich gehe das jetzt mal an und mach mal einen geilen Rap-Podcast?
Naja, also Genius ist weggebrochen, muss man sagen. Die haben halt einfach alle Internationalen entlassen, leider. Sonst hätte ich da auch gerne noch ein bisschen weitergemacht. Aber das war dann halt einfach klar. Also die haben dann zwar schon gesagt, so hey, wir zahlen dir noch ein bisschen Gehalt. Das war nett. Da war ich jetzt nicht so von jetzt auf gleich arbeitslos. Aber musste halt dann das aufbauen. Und dadurch, dass ich eben die von dir schon angesprochene Bachelorarbeit geschrieben habe, dachte ich, es ist ja ganz einfach, richtig reich zu werden mit Podcast, indem ich das so und so machen. Und hab dann, ich bin jetzt Millionär seit einigen Jahren. Nein, es hat überhaupt nicht funktioniert. Also leider, also es überhaupt nicht, ist übertrieben, aber man muss halt da realistisch sein. Ich dachte, dass meine Arbeit von Genius mir mehr Vorteile gebracht hätte, als dass ich coole Interviewgäste schon bekomme, die andere vielleicht nicht bekommen würden. Bei einem Podcast, der noch gar nicht veröffentlicht ist, das war natürlich ein großer Vorteil, aber dadurch, dass ich halt immer im Hintergrund war, man hat mich ja nie irgendwie als Interviewer oder so gesehen, war ich ja gar nicht existent, also außer für so eine ganz, ganz winzig kleine Community, und da war es dann halt noch auch vor der Zeit der Influencer noch zu glauben, dass man da irgendwie mehr oder weniger alleine das gut rocken könnte und dass die Künstler das auch immer irgendwie krass teilen und so, was sie halt leider nicht gemacht haben, sodass du halt echt lange erstmal ackern musst, bis du halt irgendwie eine Reichweite bekommst. Das war, das habe ich mir halt einfacher vorgestellt. Und ich sag mal, einen Podcast wollte ich schon lange machen. Das war auch im Genius-Umfeld schon so, dass ich dachte, ey, das wäre doch voll geil, weil ich mag das Format. Und der Kollege Sean hat das halt für Genius dann auch gemacht. Das hieß dann erstmal Between the Liner Notes. Dann ist er aber auch gekündigt worden von Genius, durfte den Podcast mitnehmen, hat ihn dann zu The Cypher Podcast umbenannt. Kann ich auch immer noch empfehlen. Und das war halt mein Vorbild eigentlich. Also, dass ich gedacht habe, der macht coole Interviews, auch mit Businessleuten. Und hat einfach irgendwie viel Ahnung. Und da habe ich gedacht, dass es auch mein unique Selling Point wäre. Aber ich sag mal, einfach nur gute Interviews zu machen, ist halt auch noch nicht bemerkenswert genug, um irgendwie auch dir da schnell was aufzubauen, ne?
Ja. Zwei Fragen dazu. Was war denn so, oder gab es für dich so einen Moment, wo du gemerkt hast, okay, der hat jetzt eine Reichweite gewonnen, dass man es kennt? Gab es da irgendwie so einen Initialmoment?
Bei manchen Folgen auf jeden Fall schon. Also zum Beispiel mit Marina Busunashvili, das haben super viele geteilt. Oder auch mit Alex Babian, die Folgen, die wurden dann auch mehr gehört. Habe ich mich auch sehr gefreut, also gerade weil in der Genius-Phase habe ich das noch so kennengelernt, dass man Partnerschaften sehr, sehr schwer aufbauen kann, gerade im Rap-Bereich. Also mit Genius ganz einfach, die Möglichkeit war da, dass egal welche Plattform sich die Lyrics embedded mit den Anmerkungen, und wir hätten es sogar noch geteilt. Das war halt einfach so, um das ganze Prinzip voranzutreiben, und das ist ja klar, manchmal ist es vielleicht ein bisschen zu lang, ganzen Text auf deine Seite zu packen, aber im Prinzip das auch rechtlich sogar abzusichern, dass du das machen darfst, ist halt schon krass. Und wenn dann noch die ganzen Anmerkungen da sind, also Rap.de hat das zum Beispiel gemacht mit dem Release-Kalender, das war ganz cool, das hat funktioniert, aber sonst war es schon immer ein ganz schöner Krampf, da irgendwie mal was hinzubekommen. Und da war ich dann positiv überrascht, dass dann fast alle, also ob von Rap.de oder Backspin oder, irgendwie auf diesen Podcast verwiesen haben. Also die wurden dann auch erwähnt da drin und haben sich dann, glaube ich, auch da gefreut, dass Marina dann gesagt hat, ey, es ist cool, dass wir jemanden wie Nico haben, dass wir so eine Vielfalt haben, das sagt sie zum Beispiel. Und da habe ich mich dann schon gefreut, oder dann auch irgendwie im echten Leben beim Bürgeramt oder so, wenn dann Veranstaltungen waren, so Listening Sessions, dass dann Leute irgendwie wussten, ach so, du machst doch hier den Podcast oder so. Ist selten vorgekommen, aber irgendwann war dann doch die Schwelle erreicht, dass ich das Gefühl hatte, okay, das hören zumindest Leute, weil es hat echt lange gedauert, bis man da wirklich das Gefühl hat, weil der reine Podcast gibt ja noch kein Feedback. Bei YouTube kommentieren die Leute schon, aber beim Podcast hören ganz oft Leute, ohne irgendwas zu schreiben. Und ansonsten ist Instagram tatsächlich der Kanal, wo es am meisten Feedback gibt.
Ja, das kann ich bestätigen. Deswegen gerne auch nochmal an dieser Stelle. Wir freuen uns auf jeden Fall immer, wenn uns irgendjemand per Direktnachricht oder sonstigen Kommentar reinstylet und uns was Nettes sagt oder auch gerne eine Kritik reinbringt. Ja. das an dieser Stelle. Du hast auch schon gesagt, dass du ja das Cypher-Podcast quasi, der auch schon so einen Business-Bezug hatte, weil in meiner Wahrnehmung war es mit Thema Takt tatsächlich so, dass du am Anfang doch schon noch relativ für mich zumindest einen klaren Rapper, Rapperin interviewt hast und erst so, was heißt seit kurzem, aber dann so im Laufe der Zeit immer auch mal mehr Leute ans Mikrofon geholt hast, die, ja, ich sag mal, so ein bisschen hintergründig arbeiten in diesem Bereich, angefangen eher mit, ja, Journalistinnen und jetzt inzwischen auch diesen Drift gemacht hast, dass du halt auch wirklich so Leute, die nochmal hinter Journalisten stehen, also irgendwie so Labelchefs, A&R, Leute, die irgendwie im Merch-Großhandel mit Rap-Sachen irgendwie zu tun haben und so weiter. War also von Anfang an schon der Plan, der 5-Jahres-Plan oder wie?
Nee, also erstmal, was hat euch denn oder was interessiert euch denn eigentlich mehr?
Antwort ehrlich.
Ja, also habt ihr oder auch im Vergleich die KünstlerInnen-Folgen mehr gehört oder eher die mit den Leuten aus dem Hintergrund?
Ich glaube, du hast es damals nicht auch, irgendwo hast du es gefragt bei deiner Insta-Story oder so und ich habe, glaube ich, auch gesagt, ich höre lieber die Leute im Hintergrund tatsächlich auch.
Ich glaube, bei mir ist so, dass ich mir generell schon lieber Künstler anhöre, so im Generellen, aber was natürlich stimmt, ist, dass ich die meisten Rapper und Rapperinnen, die dann so in die Podcasts gehen, die ja nicht nur in ein Format gehen, die hat man ja meistens nicht exklusiv als GesprächspartnerInnen. Und ich fand gerade die Folgen, wie zum Beispiel mit Marc Leopolds Eder, der ja auch so von der journalistischen Seite kommt und jetzt eben irgendwie eher im Business aktiv ist, die haben mich dann schon auch richtig interessiert. Ja. Und das ist halt auf jeden Fall auch so eine Art von Gast, der jetzt eher selten der Interviewpartner ist.
Stimmt, das war die Folge, glaube ich, wo es als erstes sehr, sehr viel Feedback gegeben hat. Also es ist so 2 Jahre her ungefähr. Das heißt, ich habe den auf jeden Fall über 1 Jahr gemacht und erst dann hat es so eingesetzt. Ja, also bei mir war eher die Überlegung, also viele, sag ich mal, aus der Branche, also ich treffe ja auch Leute wie euch oder so, die dann selbst auch irgendwie Rap, Hip-Hop-Medien betreiben, da war es häufiger so, dass sie gesagt haben, ey, mach doch viel mehr so Business, das ist doch voll interessant und so. Und da war mein Argument immer, ja, die kennt ja keiner und wie soll ich mir da Gehör verschaffen, ne? Weil die haben ja gar keine Reichweite. So war meine Denke damals, aber ich habe dann halt auch an den Zahlen gesehen, dass eine Folge mit Marina mir dann halt mehr einbringt als eine Folge mit Disaster, der den Scheiß nicht teilt. Und das ist dann halt relativ schnell klar geworden. Ich mache dann halt lieber das, was ich auch selbst sinnvoller finde. Also gerade, weil es nun mal manche KünstlerInnen gibt, die super viele Interviews geben. Und wenn man dann da merkt, oh shit, ich hatte Bock auf dich, aber du hast jetzt 10 Interviews gegeben und die kommen jetzt alle gleichzeitig raus. Also Antilopengang zum Beispiel oder so. Ich hätte sie sogar interviewt, da hat es dann nicht geklappt. Aber rückblickend muss ich sagen, war das auch ganz gut, weil die halt überall waren. Und dann bringt es gar keinem was, finde ich, außer der Promotion-Agentur, die dann sagen können, hey, cool. Und vielleicht halt natürlich den KünstlerInnen, die dann ihre Namen sehr oft sehen.
Ich sehe auf jeden Fall deinen Punkt total, Tobias. Ich merke das halt auch selber bei meiner Arbeit, dass wenn man dann mal Interviews mit Künstlern oder KünstlerInnen zusagt, die halt von einer Promo-Agentur zum Beispiel an einen rangetragen werden und die vielleicht auch generell ganz interessant sind, dann sieht man so in den nächsten 1-2 Wochen, wie halt bei allen möglichen Medien so die Formate mit denen aufploppen und dann denkt man sich auch, okay, ist jetzt vielleicht nicht das Interview, mit dem man wirklich noch Leute abholen kann, nachdem die jetzt schon 5 verschiedene Interviews gegeben haben.
Voll. Also das finde ich dann halt auch schade, weil es ist halt immer eine Entscheidung für alle von uns, gerade wo Rap-Medien halt gerade mal überleben, die finde ich sehr schwerwiegend ist. Also ob ich mir jetzt ein Interview nehme, was so kein anderer führt, weil die Person zum Beispiel unbekannt ist, so Dax Nguyen, der halt eigentlich gar keine Interviews gibt oder so, was dann vielleicht, keine Ahnung, deutlich weniger geklickt wird, als wenn ich mir einen größeren, bekannteren Künstler, Künstlerin nehmen würde. Aber es ist halt sehr, sehr zeitintensiv. Ich kann mich entweder für die oder für die Person entscheiden und das war's dann. Und wenn, dann fühle ich mich halt auch ein bisschen verarscht und deswegen habe ich mich dann auch mit irgendwie Kollegen mal abgesprochen, so, ey, interviewst du die? Und als ich dann gemerkt habe, okay, die sind da und da und da, dann war für mich klar, okay, mache ich das auf gar keinen Fall, weil wir graben uns ja alle die Fläche ab. Niemand hört sich 10 Interviews an. Das heißt, wenn ich die nicht interviewe und du zum Beispiel, David, die Antilopen oder so zu Gast hast, dann ist es für dich ein Vorteil, wenn ich es nicht mache. Und für mich ist es genauso ein Vorteil, wenn ich dann eine andere Person interviewe, die Aufmerksamkeit bekommt, und das Ganze wird halt deutlich vielfältiger. Ne? Wir wollen ja gerade irgendwie viele Leute darstellen, und wenn das dann halt nur ein paar sind, die irgendwie die richtigen Kontakte haben sozusagen, dann ist es halt auch nicht nachhaltig, sag ich mal.
Ja, sehr komplett. Ich versuche das auf jeden Fall in meiner Arbeit auch so, wie es halt die Kapazitäten zulassen, zumindest halt auch schon irgendwie Leuten mal Raum oder eben halt Platz auf der Website zu geben, von denen ich auch weiß, dass die jetzt halt nicht gerade in allen Formaten gefeatured werden. Und meistens haben die halt auch sehr viel zu sagen. Also jeder kennt das halt auch, wenn mal gerade ein Rapper wieder heftige Promophase hat und man sieht die Interviews aufploppen. Da wiederholen sich halt auch Fragen, da wiederholen sich die Phrasen, die der Rapper dann von sich gibt. Das macht halt ab einem gewissen Punkt auch für keinen mehr richtig Spaß.
Genau. Und meine Überlegung nochmal, weil du ja eingangs gefragt hast, ob das mein 5-Jahres-Plan war. Also irgendwann habe ich dann halt auch gesehen, dass es halt viele verschiedene Formate gibt, die sehr ähnlich sind. Und das, also ich habe wirklich mit Musik-Podcast angefangen, weil ich auch Patrice in einer Folge habe, der kein Rapper ist. Und dann bin ich zu der Hip-Hop-Podcast übergegangen. Und dann habe ich gedacht, okay, ich glaube, ich muss noch nischiger werden. Das hilft allen, die halt sehen, oh, was ist ein Thema Takt, wenn da steht der Hip-Hop-Business-Podcast, hilft denen das, aber eben mir auch, indem ich dann halt einfach überlege, was sind denn wirklich die Inhalte, die da stattfinden, und wo muss ich mich selbst auch weiterbilden, weil wenn man halt alles auf dem Schirm haben möchte, dann, also so gerade irgendwie Tratsch oder so, dann ist das halt erschlagend und du weißt zum Beispiel nichts von dem Business, obwohl du manchmal Business-Leute interviewst, und genauso, also gut, Ausnahmen bilden dann halt so Folgen wie Jahresrückblick oder irgendwie die Youngsters-Folge, die wir Anfang des Jahres gemacht haben, da war es dann so ein bisschen, also wie gesagt, hatte wenig mit Business zu tun oder eigentlich gar nichts, aber dass ich dann doch irgendwie gedacht habe, irgendeine Fläche möchte ich dann doch schon irgendwie gerade aufstrebenden KünstlerInnen bieten, und beim Jahresrückblick haben wir dann halt auch gesagt, lass uns Leute unter 50.000 Instagram-Follower nehmen und beim Vorausblick sozusagen halt unbekanntere Leute. Da habe ich dann genauso einen Sinn drin gesehen, wie zu sagen, ich mache irgendwie Business-Interviews, weil das macht kaum jemand. Also hiphop.de macht auch coole Interviews unter dem Macher-Format, auch mit Leuten, die ich auch interviewen würde, Jan Wien macht das ja auch teilweise, aber ich finde es vor allem motivierend, dann irgendwie Sachen zu machen, die nicht so viele machen.
Ja, sehe komplett.
Ja. Hast du denn so rückblickend in deiner, ich glaube, das ist jetzt schon über 50 Folgen, glaube ich, hast du denn so eine Folge, die so deine absolute Lieblingsfolge ist, wo so alles geklappt hat, was du dir vorgenommen hast, und das Gespräch besonders spannend war?
Na, also so mega viel nehme ich mir da eigentlich nicht vor. Ich gehe eigentlich immer so ins Gespräch, dass ich denke, okay, ich weiß schon relativ viel von der Person, aber ich weiß unter Umständen nicht so viel von der Materie. Ich finde es immer geil, wenn ich das Gefühl habe, dass ich selbst da irgendwie viel gelernt habe, weil ich dann denke, okay, dann geht's wahrscheinlich den HörerInnen auch so. Aber ich weiß nicht, also es ist ja sehr unterschiedlich, ob ich mit Boogie dann irgendwie über sehr emotionale Sachen wie Weinen rede oder mit Gizem Adiyaman irgendwie über White Privilege oder so, und deswegen ist das immer schwer, finde ich, zu vergleichen. Es ist natürlich, man hat das Gefühl, dass die Folgen, wo es dann irgendwie viel positives Feedback gibt, dass die dann auch irgendwie besser waren, aber das ist ja auch, sag ich mal, Quatsch. Also das, die kamen dann halt gut an, ne? Wie mit Marc, wie mit Marina Businashvili, die paar Interviews oder so. Das ist auf jeden Fall so ein Punkt, das muss man immer, es ist schwer, das abzulegen. Aber ansonsten hat man halt sofort das Gefühl, wenn eine Folge dreimal geteilt wird und die andere 15 oder 10-mal, dass die dreimal geteilte Folge ein Fehler war oder so. Und ich versuche eigentlich immer, also bei mir ist es vor allem die Auswahl. Ich versuche gerade da irgendwie Personen auszuwählen, wo ich denke, ja, das, egal wie es wird, das ist, glaube ich, was Cooles. Das gelingt mir manchmal, das gelingt mir manchmal nicht. Aber wie gesagt, gerade die Auswahl ist da fast das Wichtigste, finde ich.
Ja, kann ich nachvollziehen. Während du getalkt hast, ist tatsächlich unser drittes Rap-Stammtisch-Crew mit dir, Torben, hier in die Zoom-Konferenz gesteppt. Grüß dich, Torben.
Einen wunderschönen guten Abend. Hey. Für dich zu hören.
Ja, es gab ein bisschen technische Verzögerungen. Deswegen mach dir keine Sorgen, dass sich jetzt vielleicht gerade hier ein bisschen schlecht anhört. Das wird nachher nochmal von Tobias eine eigene Spur geschickt. Das kriegen wir schon hin.
Aha, okay.
Torben rappt auch den Intro-Song, ne?
Ja, schön, oder?
Ist auf jeden Fall geil, ja, schön atmosphärisch. Hat mich direkt in den Stammtisch gezogen.
Deswegen, ne? Bin ich auch ganz stolz, dass ich da diesen Vibe unserer Gemeinschaft so schön einfangen konnte.
Ich mag den Beat.
Ja. Scheiße, wir müssen immer noch.
Sag's jetzt nicht, ihr das.
Schändlich.
Gut, ey, Tobias, ich würde gerne noch eine Sache zu dir, mit dir besprechen. Und zwar machst du seit kürzester Zeit, machst du auch zweiwöchentliche, ja, Französisch-Rap-Stunde. Habe ich am Anfang schon gesagt. Das speist sich ja, glaube ich, dann doch auch relativ viel draus. Du hast vorhin, als du ein bisschen über die Genius-Zeit gesprochen hast, auch erzählt, dass du eine Zeit lang in Frankreich war. Und ich gehe mal davon aus, dass du auch in dieser Zeit, ich sag mal, die Liebe zur französischen Rap-Musik so ein bisschen für dich entdeckt hat. Ist das so?
Schon vorher, auf jeden Fall. Also das kam mit dem Frankreich-Austausch, den wir im Abi hatten. Da habe ich mich erst in der Französin und dann in die Sprache verliebt.
Okay, fantastisch. Und jetzt machst du seit diesem Jahr machst du diese zweiwöchentliche Radiosendung auf dem Say Hip-Hop-Radio, Soulful Hip-Hop-Radio-Sender.
Genau.
Erzählst uns quasi schon mal, wie der Sound von Deutschrap in 1 bis 2 Jahren sich anhört oder wie?
ja, exakt so ist es, genau. Manches, also ich, es ist ja auch viel Ami-inspiriertes, ne? Also ich würde jetzt gar nicht sagen, dass Franzosen immer alles erfinden, nur weil es früher mal irgendwie vielleicht so war, dass Buba den Sound genommen hat, den oder erfunden, in Anführungszeichen, den Bushido dann für sich entdeckt hat oder sowas. Aber es gibt ja auch sehr viel Sound, der irgendwie im Drill zum Beispiel aus UK kommt oder sowas, oder dann eben Trap, der eben dann aus US kommt und danach Frankreich schwappt und dann nach Deutschland. Aber es ist ja auch nicht so, dass die allerersten sind, sondern die kopieren ja auch viel, muss man sagen.
Ja, das ist uns bekannt, glaube ich, aber ja, was kannst du denn so aktuell musikalisch so aus dem französischen Bereich so ein bisschen für uns empfehlen? Was besprichst du denn auch vielleicht in deiner Sendung öfter mal gerne?
Ja, also ich versuche vor allem irgendwie neue Songs reinzubringen und dann noch ein paar alte. Also ich habe immer ein Sample der Sendung, das macht mir sehr viel Spaß, dass ich da so auf whosampled.com rumdigge sozusagen und dann einfach gucke, wo kommt denn das her oder wer hat denn diesen Song wieder da reingepackt und das dann auch gerade irgendwie mit der Musik. Also es ist ja immer ein bisschen doof, wenn man irgendwie einen Podcast macht und dann ist die Musikfrage schwierig wegen der GEMA und so, und beim Radio kann ich dann halt einfach spielen und dann auch drüber reden und so. Das macht dann natürlich 1000-mal mehr Spaß, als das irgendwie versuchen zu erklären. Und genau, Klassiker der Sendung habe ich eigentlich immer ein Album der Sendung. Da mache ich dann halt eigentlich immer, dass ich 3 Songs von einem Album auswähle, einfach weil ich denke, dass wenn man die innerhalb von einer Stunde irgendwie 20 Leute hört, dass da überhaupt gar nichts hängen bleibt. Und wenn ich dann von einer Person irgendwie 3 Songs spiele, dass dann zumindest da schon mal ein bisschen mehr hängen bleibt. Und das ist eigentlich so ungefähr die Sendeuhr. Ich versuche immer entspannt reinzustarten. Ich hatte letztes Mal auch so ein ich weiß gar nicht, wie man es nennt, aber es ist so fast Heavy Metal und super E-Gitarren-Sound und so ein flüsterbedrohlicher Rap. Und dann hat mir der Chef von Say, der Freddy, gesagt, du, der Song, da habe ich schon gemerkt, da haben ein paar ausgeschaltet. Vielleicht nicht ganz so hart. Und deswegen habe ich, ich dachte mir, okay, vielleicht sind das ja so Hardcore-Leute, die hören einfach alles, was ich da spiele. Ist halt nicht so. Also es sind auch Leute, die sich nur mit französischem Rap irgendwie beschäftigen. Und deswegen gucke ich, dass das halt schon auch angenehm zu hören ist, jetzt mehr denn je. Und genau, so ist eigentlich das. Also viel, viel, viel Neues. Ich versuche eigentlich immer alles zu hören, was neu rauskommt, und pack das in meine französischer Rap-Neuerscheinungen-Playlist. Und ja, so ist das eigentlich. Und jetzt soll ich noch einen Tipp erzählen.
Ja, genau. Wir haben ja eigentlich quasi jede Sendung auch, gehen wir ein bisschen da immer dazu über, so ein bisschen zu erzählen, was wir an neuer Musik in den letzten 2 Wochen entdeckt haben. Und ich habe im Vorfeld dich ja auch gebeten, dass du uns auch vielleicht ein bisschen französische Sachen mitbringst, weil ich glaube, da bin ich auch nicht der Einzige, der da gerne auch mal Empfehlungen vom Experten reinhören möchte.
Ja, also am besten natürlich die Playlist durchskippen. Da kann man dann, glaube ich, am ehesten das finden, was man irgendwie geil findet. Also ein Song, den ich mitgebracht habe, aber eher, weil das irgendwie, weil es da viel zu erzählen gibt, ist Bande Organisée. Und zwar ist es von der Compilation Très Organisée. Also ist so ein kleines Wortspiel, weil Très Organisée bedeutet auch irgendwie sehr organisiert, also Très. Und Très ist das Departement von Marseille zum Beispiel. Also Frankreich ist ja in verschiedene Departements aufgeteilt, daher kommt ja auch vor allem dieser De Neuf Ma Vie Rap, das spricht niemand übrigens falsch aus, er müsste Will sagen und nicht Wie. Wie heißt nämlich Leben, deswegen habe ich das auf Genius auch ein paar Mal verbessert, weil ich gesagt habe, er sagt Wie, nicht Will, aber er meint eigentlich Will. Und genau, da hat Jule, der unter anderem auch auf dem Raff Feature, also Raff hat ihn auch gefeatured mit seiner Band Ghetto Phänomen, heißt sie, glaube ich. Und Jule ist halt so ein überproduktiver Dude aus Marseille, der Mucke macht, die ich jetzt nicht so feier. Also das ist so sehr, sehr autotunig, sehr poppig. Die Beats sind so ein bisschen Billo-mäßig, finde ich, aber ist halt mega erfolgreich. Und der ballert halt unfassbar viel raus, noch mehr als Moneyboy. Und hat dann halt einfach in so einer WhatsApp-Gruppe, es gibt wohl wirklich so eine Marseillais WhatsApp-Gruppe mit KünstlerInnen, die dann gesagt haben, so ey, lass doch mal ein Projekt zusammen machen. Und da haben die dann tatsächlich 13 Songs aufgenommen, also sehr viel an die Zahl 13 dann noch geknüpft, das gefällt mir. Und haben halt super die Posse-Tracks gemacht. Und da ist dieser erste Song, eben der Titeltrack quasi, Bande Organisée, krass durch die Decke gegangen. Ist auch so ein bisschen Billo-Sound, finde ich. Aber ist halt dadurch, dass da halt so viele Leute drauf sind und das so mimig geworden ist. Also es gibt so einen älteren TikToker in Frankreich, der hat den ersten Part nachgerappt. Das ist durch die Decke gegangen. Und dann hat, wie heißt er denn noch gleich, der immer in seinem Auto sitzt und die Lieder nachsingt. Deutscher oder Österreicher ist das. Exakt. Der hat ihn auch gecovert. Und der Song ist auch schon irgendwie seit Ewigkeiten auf der 1, hatte irgendwie als schnellster Song überhaupt Platin-Status erreicht, ich glaube nach 28 Tagen, und wurde halt einfach zu Tode gestreamt. Das gesamte Album ist ein bisschen weniger erfolgreich gewesen, also im Vergleich auf jeden Fall deutlich weniger erfolgreich, aber dieser Hit hat dann irgendwie halt schon viel gemacht. Und auch noch krass ist, dass irgendwie alle als Producer aufgeführt sind, das heißt, alle bekommen die gleichen Anteile irgendwie, und das ist halt schon an sich einfach eine krasse Geschichte, deswegen habe ich den Song mitgebracht.
Wobei man da vielleicht auch, glaube ich, nochmal betonen muss, dass die ganzen KünstlerInnen, die da auf diesem Song drauf sind, halt eben auch vor dem Song auf jeden Fall auch eine komplett unterschiedliche Reichweite, Status haben, deswegen das halt ja auch so ein krasses Statement war, dass quasi gesagt wird, ey, wir teilen das alles halt auf.
Voll, es sind super, super kleine dabei.
Ja. Das auf jeden Fall richtig korrekte Aktion.
Aber habt ihr den Song gehört? Findet ihr den geil oder eher nicht so?
Ich glaube, ich habe nur einmal kurz reingehört. Deswegen kann ich leider nicht so viel dazu sagen.
Mir leider noch nicht gegeben, aber da das ja deine Empfehlung ist, werde ich das einfach direkt nach der Sendung machen.
Wie gesagt, es ist halt so ein bisschen, also ich finde, es klingt lustig, ist halt so ein bisschen afro-trappig und so, für mich schon soundmäßig ein bisschen ausgelutscht, aber gerade der erste Part von SCH, der halt auch eine geile Stimme hat, und sein Wima Gate ist halt so ein bisschen, also Gate ist so ein Wort, was er quasi so ein bisschen erfunden hat, also das gibt es schon, aber nicht in dieser Bezeichnung, er meinte so, das bedeutet so viel wie, ja, mein Schatz, und er nennt Frauen und Männer auch so, aber auch sowas schafft es natürlich irgendwie ganz gut, indem du halt so neuen Slang erfindest in einem Song, dass du dann dadurch natürlich auch nochmal irgendwie den Stellenwert des ganzen Dings irgendwie nochmal vergrößerst.
Ja, das ist eigene Sachen erfinden, so, das ist immer auch gutes Meme-Potenzial, und das sehe ich dann auch, warum die Reichweite dann auch durch die Decke geht, nochmal auch unter dem Aspekt gesehen. Ne? Mhm. Wie sieht's denn bei euch aus, David und Tom? Habt ihr denn noch Musik gehört, die man auf unsere wunderbare Rap-Stammtisch-Playlist hinzufügen kann?
Ja, safe. Willst du vielleicht anfangen, Torben, damit du hier auch mal ins Gespräch reinkommst?
Also ich habe gar nicht so viel Neues, muss ich euch gestehen. Ich wollte noch mal ein bisschen kurz über das neue erschienene und irgendwie nicht erschienene Prof-Album reden. Ich habe nämlich noch mal so ein paar Hintergrundinformationen bekommen. Ein Rapper, den ich halt sehr feier aus Minnesota, dessen Album eigentlich schon vor längerer Zeit rauskommen sollte und einfach nicht kam, Und das Label hat ihn wohl irgendwie fallen gelassen wegen seltsamer Anschuldigungen eigentlich an den Label-Kollegen in Richtung, ja, ich weiß es halt leider gar nicht so genau. Es ging irgendwie in Richtung Misogynie und dass sie was Frauenverachtendes weiterhin in den Texten irgendwie drin hätten und davon nicht Abstand nehmen würden. Und das hat mich sehr frustriert, weil ich hatte mich eigentlich voll auf dieses Album gefreut. Und ich deswegen weiß ich jetzt auch gar nicht so genau, wie gut ich das jetzt hier im Podcast auch so mit einbringen kann. Aber der Song ist einfach trotzdem wieder geil. Von Prof Animal Patrol. Der ganz gut durch die Decke ging. Ja, auch vom restlichen Album, was dann irgendwie über YouTube geleakt wurde, sind eigentlich noch ein paar ganz gute Sachen mit drauf. Aber ja, ansonsten war rap-technisch ganz schön wenig los bei mir, muss ich sagen.
Aber auch komplett mystisch, dass es so Stories noch gibt, wo das Label dann wegen Misogynie was verhindert. Ich denke mir, ich kann mir im aktuellen Deutschrap Zirkus einfach nicht vorstellen, dass wegen sowas einfach jemand vom Label geschossen wird. Das ist aktuell gerade irgendwie weit weg für mich.
Krass, dass ja, es im Deutschrap wird maximal noch ein misogyner Song halt im Nachhinein vom Album gelöscht, wenn es da mal einen Aufschrei darüber gab, aber es wird erstmal fleißig released, auf jeden Fall.
Ja. Unter dem Zusammenhang kann man vielleicht auch nochmal sagen, du gerade gesagt, Songs gelöscht. Habt ihr mitbekommen, dass Shirin David letzte Woche ihren wunderbaren Song zusammen mit Xavier Naidoo von allen Plattformen gelöscht hat?
Ja, komplett starker Move. Shoutouts. Also eigentlich natürlich schon schwach, den Song überhaupt zu machen, aber das ist dann auch das einzig Richtige, um das noch irgendwie halbwegs zu korrigieren.
Ja, ja, gut, ich kenne mich mit Shirin David jetzt auch nicht, ich weiß nicht, ob das jetzt auch der, ich glaube halt nicht, dass es auch der große Hit war, den der jetzt sowieso schon 50 Milliarden Streams hatte.
Auf jeden Fall nicht ihr wichtigster Hit, nee.
Nee, aber trotzdem stark. Und dann habe ich mir tatsächlich auch nochmal gegönnt, welche KünstlerInnen bisher immer noch einen Song mit Xavier Naidoo haben, der immer noch auf allen Plattformen verfügbar ist, ja, den man vielleicht auch mal, ich sag mal, ein bisschen dazu reflektieren könnte, ob man vielleicht doch mal den Song zusammen löschen könnte. Ich habe tatsächlich nur, aber es waren tatsächlich überraschenderweise gar nicht so viel, wie ich dachte. Juju hat natürlich noch einen wunderbaren Song. All Access habe ich noch gefunden. Und dann ist mir natürlich Savage, das legendäre Albumprojekt mit dem wahnsinnig spannenden Hidden Track, den wir alle noch in Erinnerung haben. Ja, ansonsten, ich habe mich halt daran erinnert, dass er auch einen Song mit Chefcat damals gemacht hatte, aber das ist tatsächlich auf dem Album von Xavier Naidoo selber passiert. Und da dürfte wahrscheinlich die Reichweite von Chefcat, selbst wenn er das wollte, was ich allerdings auch nicht glaube, auch begrenzt sein.
Ja, ich weiß gar nicht, ob er es nicht wollen würde. Ich habe irgendwo gelesen, so beim, sagen wir mal, oberflächlichen Recherchieren zu den Songs, dass sich Chefcat auf jeden Fall irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt schon mal distanziert hat von Xavier Naidoo. Auf der anderen Seite ballert Chefcat auch so viel anderen Müll raus, dass es keinen großen Unterschied macht. Ich glaube, Contra K hat sogar auch noch einen online mit Xavier Naidoo.
Ja.
Auf und es gibt auch immer noch die Version vom guten Sam TV Unplugged Album.
Oh ja.
Der Song Adriano zusammen mit Torch, Afrop, Megalo und Denyo und eben Xavier Naidoo. Auch der ist natürlich noch online zu finden.
Ja, das ist halt eben 2018 gemacht worden, dieser Song. Ich habe den tatsächlich auch gefunden. Ich dachte so, ja, ich meine, Adriano halt damals ja ein absoluter Antirassismus-Song und
ja,
ich weiß, es ist halt dann auch komplett fragwürdig, dann den nochmal als Neuauflage zu machen mit Xavier Naidoo drauf. Es beißt sich so ein bisschen. Ja. Naja.
Megalo hat sich aber auch bei dem auf jeden Fall direkt distanziert und hat sich quasi im Nachhinein ein bisschen geärgert, nachdem dann Xavier Skandal noch ein bisschen größer wurde. Und ich finde, wenn man noch droppen könnte, und da, das habe ich auf jeden Fall halbwegs aktiv verfolgt, das Credibil, das ist nicht so lange her, also es war wahrscheinlich in diesem Jahr ein Song mit Xavier Naidoo rausgebracht hat und den aber auch direkt ein paar Wochen später direkt wieder von allen Plattformen gelöscht hat, weil das dann gerade am Hochkochen war, auch stabile Promo einfach.
Was war das denn für eine Aktion? Den mag ich eigentlich ganz gerne. Der ist doch eigentlich ein schlauer und durchdachter Kopf, also ohne jetzt hier wieder direkt die Cancel Culture so als zentrales Element des Podcasts zu machen. Aber ja, das hätte ich echt tatsächlich nicht von dem erwartet.
Der Rap-Stammtisch, die Nummer 1 im Canceln.
Ja, es gab einen ganz guten Tweet von Lars Weißbrot, der, ich habe ihn nicht mehr genau vor Augen, aber hat irgend sowas gesagt, wie halt im Frühjahr alle noch über Corona diskutiert. Und dann gab es diesen Sommer, wo wir alle dachten, Cancel Culture ist das wichtigste Thema und jetzt ist Corona wieder zurück. Eigentlich war Cancel Culture Diskussion ganz geil.
Ja, true.
Ja, ich sehe das auch.
Ja, ey,
keiner hat mehr Bock.
Zurück zur Musik, du wolltest uns auch noch was empfehlen, David, oder?
Genau. Ah, safe. Ey, ich weiß immer gar nicht, was ihr habt mit, es kommt zu wenig gute Musik raus, so alleine an einzelnen Singles, kommt doch immer ordentlich. Es gibt auf jeden Fall einen neuen Song von Craig Ignatz, den er nach seinem Album noch nachgeschossen hat. Der heißt Lazy, ist ein Top-Song zum Sonntagsmorgens mit einem Joint reinstarten, kann empfehlen.
Oha.
Außerdem haben Gens und Malone, ich weiß nicht, Gens habt ihr ja wahrscheinlich auf dem Schirm oder zumindest klar, schon mal Tracks oder so Hits wie Jan Ullrich gehört.
Na klar, auch gerade die Twitterer, ja.
Ja, exakt, ja, exakt. Und auf jeden Fall hat er mit Malone, Rapper aus Hamburg, schon zwei Mixtape-Teile gemacht in 2016 und 2018 und jetzt quasi den dritten finalen Teil nachgelegt mit dem Titel Magasterio-Typ. Muss sagen, so die beiden machen dann halt schon größtenteils so Fun-Rap auf Beats, die eher einfach zusammengebaut werden, aber ohne, dass die jetzt scheiße klingen oder so. Also es ist halt keine krass ernsthafte Musik, aber die macht halt schon unglaublich viel Spaß. Sie spielen halt auch so ein bisschen mit den Grenzen und gehen halt viel auf Wortspiele und so weiter. Das alles mit so ein bisschen Skill noch gepaart, kann man sich auf jeden Fall reinfahren. Wer echt ist, gibt sich das natürlich auf Soundcloud, weil das ist ungefähr so der Ort, wo diese Mucke hingehört, mit dem zugehörigen Free-Download-Link noch.
Du sagst es so positiv, aber eigentlich ist es, wenn man es so liest, wäre es ein Diss.
Ja, aber es ist absolut positiv gemeint. Ey, nur Liebe für Soundcloud-Rap.
Natürlich. Das ist auch nochmal so ein richtig geiles Feld, in dem alles Mögliche sprießt. Sehr gut.
Leider auch ein Album, was runtergenommen wurde, ist das von Malone und Arthur Kaspar, unserem Lieblings-Rap-Quiz-Moderator. Die haben nämlich auch zusammen Mucke gemacht.
Die haben ein ganzes Album zusammen gemacht.
Ja, also die haben früher super viel zusammen gemacht. Die waren, glaube ich, Studienkollegen so.
Ja, Dame, ich glaube, ich habe dieses Album noch nicht gehört. Das ist ja bitter, dass ich das jetzt nicht mehr direkt nachhören kann. Aber vielleicht kann ich da mal bei ein, zwei Kontakten nachfragen, ob die vielleicht noch die MP3s auf ihrem,
auf ihrem PC noch, Tobi,
haben.
Nee, also es war schon, als ich Arthur vor 2 Jahren interviewt habe, war es schon offline genommen und er wollte es mir auch nicht schicken.
Kann nachvollziehen.
Mysteriös. Warum nicht?
Absolut geiler Fakt, aber ey, Wahnsinn.
Ey, aber wo ich hier schon am Singles runterrattern bin, schmeiße ich einfach noch als Honorable Mentions in den Raum. Said hat eine neue Single rausgebracht mit dem halbwegs überraschenden Feature Clubs in Main, was richtig gut funktioniert. Ich habe schon wieder richtig
Lust auf das nächste Stretcher Projekt. Stretcher ist das Song, ne?
Ja, Stretch, genau.
Ich habe es tatsächlich auch bei mir im Release-Radar gehört. Ich habe es halt so einmal gehört und ich hatte die ganze Zeit auch so einen Ohrwurm, weil ich irgendwie beim ersten Mal schon gedacht habe, ach, irgendwie inhaltlich bin ich da nicht so ganz mitgegangen, aber irgendwie krasser Ohrwurm geworden irgendwie.
Ja, hat Said wieder gut hinbekommen, dass er auch schon viel melodische Elemente dafür, dass er halt immer noch ein Straßenrapper ist, mit reinbringt. Das kann er halt wirklich richtig gut. Apropos Straßenrap, auch Mortell hat einen richtig guten Song rausgehauen. Ich glaube, der ist einfach nur Ablauf und der beschreibt im Endeffekt auch einfach einen normalen Tagesablauf von ihm, der jetzt minimal interessanter ist so als bei uns, aber es ist alles mit so wahnsinnig krasser Stimme, dann alles so, die Lyrics sind extrem tight gewählt, sodass es halt alles genau auf dem Punkt ist und der hat eine richtig spannende Wortwahl, einfach um so sehr prägnant sehr viel reinzupacken. Sollte man sich auf jeden Fall geben, geht, glaube ich, auch unter 2 Minuten. Top-Song, Ablauf von Mortell.
Sehr gut, die ganzen wichtigen Empfehlungen hier. Ja, irgendwie alles an mir vorbeigegangen. Ich sage auch gar nicht, dass sowas nicht veröffentlicht wird, nur einfach, dass ich das manchmal nicht auf dem Schirm habe.
Ja, ey, ich mache easy und gerne den Job des Sammelns.
Nice, sehr gut.
Ey, wir wären nicht der Rap-Stammtisch, wenn wir nicht auch über das alle 2 Wochen mindestens erscheinende neue Haichi-Release sprechen würden. Wie fandet ihr den neuen Song von ihr denn?
Ach ja, das habe ich ja noch ganz ausgeklammert, aber ich wusste, das wird ja eh wieder Thema.
Na klar. Habt ihr es gehört?
Ja, ich habe ihn mir angehört und ich fand ihn extrem stark. Also ich würde fast die These aufstellen, es ist der persönlichste Haiti-Track ever.
Okay, krass.
Hast du nicht so rausgehört?
Ja, muss irgendwas an mir vorbeigegangen sein, weil ich fand ihn, nie, also im Vergleich zu den anderen drei Songs, die jetzt vom Album schon released wurden, fand ich ihn am wenigsten stark tatsächlich. Ist halt ein solides Haiti-Niveau, klar, also schon top. Aber hat mich tatsächlich nicht so komplett abgeholt, aber offensichtlich habe ich da inhaltlich einiges verpasst.
Okay, ich finde, sie arbeitet halt so voll viel, der heißt ja auch Comeback, der Song, voll viel auch aus der jüngeren Vergangenheit, aus ihrer Karriere halt auf, auch halt mit Fehlern, die sie offensichtlich begangen hat und Situationen, in denen sie sich unwohl gefühlt hat. Also ich finde, das ist halt schon ein Song, der irgendwie tief blicken lässt. Deswegen fand ich den allein vom Text her krass einfach.
Okay, ich habe Toms Gesicht gesehen, als ich den Haiti-Song erwähnt habe. Deswegen, glaube ich, brauchen wir die Meinung von Tom gar nicht zu hören. Es wird gecancelt.
Cancelt, Stammtisch.
Also ich fand auch sehr, sehr atmosphärisch, fand ich ihn auf jeden Fall auch. Aber ich finde auch alles, was sie bis jetzt rausgebracht hat von ihrem neuen Album, das wird ja heute angekündigt, finde ich auf jeden Fall stark.
Ja, exakt. Das Album Influencer, 4. Dezember.
Das ist auch exakt in einem Monat, wenn die Folge rauskommt, kommt die in 2 Tagen raus.
Ja, stimmt.
Ich habe auf jeden Fall richtig Bock. Ja, wer hätte es gedacht? Ich habe tatsächlich irgendwie gar nicht so krass viel neue Musik, auch wenn alles, was David gesagt hat, sich auch spannend angehört hat. Die meisten Sachen auch davon noch nicht geahnt. Ich habe tatsächlich eher so ein bisschen was Retro-mäßiges, denn ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, diese Woche 20-jähriges Jubiläum von, wisst ihr, welches Album 20 Jahre Jubiläum hatte?
Französisches meinst du wahrscheinlich nicht, deswegen bin ich raus.
Ich habe keine Ahnung, welches legendäre Album im Jahr 2000 erschienen ist.
Stankonia von Outkast ist tatsächlich 20 Jahre draußen. Ja, das ist ein bisschen abseits von Deutschrap, aber ein fantastisches Album, wie ich finde. Und da hat einer meiner absoluten Lieblingstracks auf dem Album, Bombs Over Baghdad, hat eine Remix-Version von Zack de la Rocca bekommen, die ich schon sehr hörenswert finde, sehr, sehr rockig, aber es passt halt einfach alles perfekt dazu. Und ich würde diesen Song auch gerne auf unsere wunderbare Rap-Stand-Playlist draufknallen.
Hört er sich wieder original genauso wie Yella Wolf an? Das hat mich so irritiert auf dem letzten Run the Jewels Album.
Zack de la Rocca hat keinen eigenen Part drauf, sondern er hat es, glaube ich, nur so ein bisschen uminstrumentiert. Also so quasi so eine Art DJ-Remix, wenn man so will.
Ach so,
das ist halt sehr rockig. So. Ja, genau. Tobias, hast du auch noch was aus Frankreich für uns?
Natürlich habe ich das, ja. Ich mache es aber auch ein bisschen kürzer. Ne? Bei Bond Organisé war sehr viel zu erzählen. Bei den zwei anderen, die ihr wahrscheinlich auch nicht gehört habt, frühstücke ich mal einfach ab. Und zwar ist einmal Nepal dabei mit Daruma. Das finde ich ein super atmosphärischer Song auch. Der macht mich immer ein bisschen traurig, auch gerade wenn man weiß, dass Nepal gestorben ist. Ich glaube im Alter von 28, man weiß nicht genau warum. Und der hat jetzt halt ein Album rausgebracht, gehabt auch posthum schon. Adios Bahamas ist das, das kann man sich durchaus geben. Und der zweite Track ist von Meryl, eine Rapperin, die früher vor allem Songs geschrieben hat, die jetzt aber auch aktiv geworden ist und auch echt ganz gut gefeiert wird in der Szene und finde ich sowohl singen als auch rappen, als auch mit Autotune umgehen kann. Und ihr Song heißt Alala, den ich mitgebracht habe. Der klingt besser, als der Titel vermuten lässt.
Ich bin gespannt. Ich habe auch tatsächlich aktiv nichts im Kopf, wo ich eine französische Rapperin so mal gehört habe. Aber es sagt wahrscheinlich auch nur ein bisschen was darüber aus, wie wenig ich mich mit französischem Rap bisher beschäftigt habe.
Dabei hast du die Möglichkeit, auf meiner Playlist Frisches vom Herd was gehört zu haben. LMK, Tobi, hast du die auf dem Schirm?
Du hast das, glaube ich, in die Gruppe geschickt, ne? In die Telegram-Gruppe, da hast du mich einmal erwähnt.
Das war Kalli, glaube ich, sogar.
Ach so. Hier, jemand hatte mich erwähnt in der Gruppe, in die ich leider irgendwie nie reingucke, weil ich irgendwie Telegram nie öffne. Und die letzten Monate haben mir auch gezeigt, dass es gut war. Nein, habe ich gehört, aber da ist ja auch irgendwie Englisch dabei, ne? Und ich glaube, der Song, der in der Gruppe war, der war nur auf YouTube und nicht auf Spotify, ne? Deswegen habe ich den, glaube ich, nur einmal gehört.
Ja, das kann sogar sein. Ja, sie mischt manchmal so ein bisschen was rein, aber ich glaube hauptsächlich schon Französisch und ich fand einfach einen sehr sauberen Flow, also sehr überzeugend. Die Meryl, hieß sie so? Nee. Mhm. In was für eine Richtung geht die? Hast du irgendwas, wie du das vergleichen könntest oder wie du den Sound beschreiben würdest?
Boah, ja, dadurch, dass es auch so ein bisschen abwechslungsreich ist, also sie hat auch mal so einen eher gesungenen Song, also wo vor allem die Hook, also auch sehr Autotune-lastig ist, aber nicht so, dass es auf den Sack geht und ich finde, mittlerweile hat man sich auch dran gewöhnt. Eine Zeit lang habe ich auch per se alles, was Autotune hatte und das hatte in Frankreich halt schon vor vielen Jahren so gut wie alles, habe ich es halt nicht gehört, aber mittlerweile habe ich mich da reingehört. Aber nee, man, also vor allem Ohrwürmer, finde ich, kriegt sie gut hin, aber da ist eben auch ihr Job als Topliner oder Toplineus ist tatsächlich ein Job, der quasi darin besteht, die Toplines, also genau die Harmonien und Rhythmen irgendwie zu finden, die im Ohr bleiben, die Ohrwürmer machen. Da merkt man, finde ich, das auf jeden Fall an, dass sie da schon lange drin geackert hat. Nee, kann ich gar nicht richtig beschreiben oder vergleichen.
Okay, aber das hört sich doch schon mal gut an. Ein paar Ohrwürmer sich mal wieder französisch ins Ohr setzen zu lassen. Gute Idee.
Ne? Ey, das waren unsere, ich sag mal, unsere Empfehlungen der letzten zwei Wochen musikalisch gesehen. Und ich meine, dass der gute Torben noch ein wunderbares Quiz für uns vorbereitet. Ist denn so?
Dann machen wir doch wieder eine kleine Rätselzeit.
Yes.
Liebe Gemeinde.
Um was geht's diesmal?
Also, ich habe ein kleines Punchline-Quiz für euch vorbereitet zu einem Duo, was mir in diesem Jahr besonders aufgefallen ist und von dem ich auch immer wieder schon in unserem Podcast hier gesprochen habe. Ich habe ein kleines Punchline-Quiz für Binjo und Lukis vorbereitet. Beide zwei ganz großartige Vertreter aus dem Zonky-Mob, also dem der Bagage, die sich so um OG Kimo herum gebildet hat. Und ja, die beiden sind mir eigentlich auch davor schon so ein bisschen aufgefallen, aber besonders jetzt Anfang des Jahres durch ihr Hotel-Tape, was sie veröffentlicht haben. Nur ein paar Songs drauf, 5 oder 6, glaube ich, aber irgendwie alle Feuer. Und darüber habe ich mich dann in so ein paar andere Sachen reingehört. Und ja, die beiden Jungs sind auf jeden Fall fleißig. Also die haben in diesem Jahr auch nicht aufgehört nach diesem Hotel-Tape, sondern Lukis hat eine eigene EP rausgebracht. Immer wieder sind auch so einzelne Songs nochmal veröffentlicht worden, teilweise auch mal Features auf verschiedenen Sachen drauf. Und ganz aktuell erst eine EP von Binjo, die Lifestyle-EP. Und von der habe ich euch mal die ersten Lines mitgebracht. Und zwar...
Ich möchte im Vorfeld sagen, dass ich von mir erwarte, dass ich 0 von 4 richtig haben werde.
Weshalb so optimistisch?
Ich bin erstens, weil ich weiß, dass du wieder extrem starke Parallelantworten haben wirst. Und ich habe also die Binjo und Luki sagen, höre ich auch mal ganz gerne, aber es ist nicht so, dass ich jetzt da wirklich in die Diskografie mehrfach reingehört hätte und da einfach auch was wissen könnte. Das heißt, ich werde komplett raten. Ich würde noch mal gerne Tobias und David fragen, wie sie ihre Chancen ausrechnen.
Ich glaube, ich bin zumindest ein bisschen mehr drin als du. Ich habe mir Lifestyle auf jeden Fall auch durchgehört. Ich bin übrigens dafür, da das ja auch innerhalb der letzten zwei Wochen rauskam, den Song FTC ruhig auf die Playlist einfach mit aufzunehmen, na, weil klar, der ja geht sehr gut rein, wie ich finde. Ja, naja, ich schätze meine Chancen, wenn Leo schon so tief stapelt, dann erstmal ganz gut ein.
Ja, ich habe auch immerhin das gehört. Das Live-Set fand ich auch ganz cool. Aber ich dachte, dass es eher Lucas heißt und nicht Lukis. Also bin ich da wahrscheinlich raus, was das Doppelding angeht. Oder ist da jetzt nur von Live-Set die Lines drauf?
Nee, tatsächlich habe ich so eine bunte Mischung rausgesucht. Ah. Genau, schauen wir einfach mal. Man muss auch sagen, inhaltlich wiederholt es sich schon manchmal auch ein bisschen bei ihnen, aber ich finde einfach den ganzen Stil auch von den Produktionen her immer sehr gut, sehr einfach, ja, nach vorne gehend. Und deswegen kommen wir direkt mal rein mit Lines von dem Wrestling-Skit von der Live-Set-EP. Und zwar lautet die erste Line, und ihr müsst jetzt so ein bisschen unterscheiden, welche von denen ist das. Ich habe dann noch die nachfolgenden zwei Lines, um aufzulösen, welche ist denn eigentlich die richtige, mit dem richtigen Reim dann, den ihr dann erraten oder erkennen müsst. Erste Line lautet, wäre das hier GTA, hätte ich meinen 2. Stern vor meinem 13. Bruder, ich meines Ernst. Oder, Wäre das hier GTA, hätte ich meinen dritten Stern vor meinem 14. mit einem Tritt geklärt. Oder wäre das hier GTA, hätte ich meinen vierten Stern vor meinem 15., denn ich hab's nie gelernt.
Das sollen die Geburtstage sein, oder was? Also der 15.
So sieht's aus, genau.
Die sind aber schon älter, oder nicht?
Ja, ja, die sind schon einiges älter, aber er sagt es quasi so ein bisschen im Rückblick.
Ah ja, okay.
Er ist ja schon sehr wütend auf dieser EP auf jeden Fall.
Ich versuche es eher so über die GTA-Schiene zu machen. Zwei Sterne kriegst du quasi, das hast du schnell in der Backe. Drei Sterne, da kommen schon die Hubschrauber. Und ich weiß nicht, bei vier kommen schon die Security-Teams. Deswegen würde ich einfach voll brutal gehen. Ich nehme die mit vier Sternen. Also die nicht Security-Teams, sondern wie heißen die? FBI quasi.
SWAT-Teams.
SWAT-Teams, thanks.
Ich würde die 13 nehmen. 13, einfach weil Tres Organisé hat mir Glück gebracht und ich glaube, weil er besonders jung ist, lieber dann mit zwei Stellen. Ich glaube, der hat GTA gar nicht so gezockt. Ich glaube, der hat mehr Texte geschrieben, als zu zocken.
Okay, ich gehe auf die dritte Option, einfach damit ich mir den Punkt vielleicht alleine schnappe.
Ey, warte, ich hatte, glaube ich, die dritte Option mit vier Sternen. Also nee, die dritte Option wäre dann die Zwei-Sterne-Aktion. Naja, gut.
Ja, genau, also die dritte, die noch frei ist sozusagen.
Ja, genau.
Und damit, David, hast du dir die Führung in diesem Quiz auch direkt schon geschnappt. Ach, denn es ist tatsächlich, wäre das hier GTA, hätte ich meinen dritten Stern vor meinem 14. mit einem Tritt geklärt. Ich war noch niemals im Mittelwert. Ich bin ein Kellerkind, höllennah, himmelfern.
Ja, so. Chillig.
Also damit macht er auch direkt klar, mit was für Extremen er quasi darum hantiert. Okay, Glückwunsch. Aber finde ich gut, dass ihr eure Antworten da so ein bisschen weit streut und versucht mal, das eigene auch durchzuziehen. Aber gehen wir erstmal weg von Binho und zu Lukis, dem kongenialen Partner. Und zwar zu einem Song, den er ganz solo, glaube ich, so veröffentlicht hat. Ich meine sogar über den Juice Channel mit dem Namen Locker. Und der ist jetzt fast schon ein Jahr alt. Aber finde ich immer noch wundervoll, nämlich vor allem, den wie er... okay, es gibt Möglichkeiten. Und zwar vor allem so, wie er reinkommt, finde ich großartig. Deswegen muss ich quasi so als Setup auch die ersten beiden Lines des Songs schon euch mitnennen. Er kommt rein mit schwarzer Kragen, brauner Mantel, kille Flaschen von der Tanke, Hände in der Tasche, sag nicht bitte, sag nicht danke. Und jetzt eure Setup-Line. Viele haben ein Problem beim Halten von Distanzen. Das übrigens, ne, vor einem Jahr hatte das gesagt. Heute top aktuell.
Visionär.
Viele haben ein Problem beim Halten von Distanzen. Zeig nicht deine Pläne, wenn es regnet, fallen Schatten. Oder viele haben ein Problem beim Halten von Distanzen. Rede lieber leise, in den Wänden lauern Wanzen. Oder viele haben ein Problem beim Halten von Distanzen. Bewege dich im Nebel wie im Dickicht voller Pflanzen.
Ich irgendwie habe ich so das Gefühl, dass es mit den Wanzen in der Wand ist, obwohl das überhaupt keinen Sinn macht mit dem Distanzhalten. Ich nehme es trotzdem.
Ich glaube, ich würde auf Nebel und Pflanzen gehen. Das war, glaube ich, die dritte Line, die du vorgelesen hast.
Ich würde tatsächlich auch die erste nehmen, weil ich die Reime sonst eher wack finde.
Schön, dass ihr wieder streut. Und, Tobias, nicht schlecht, nicht schlecht.
Oh.
Zeig nicht deine Pläne, wenn es regnet, fallen Schatten, ist tatsächlich die Wortwahl, die Lukis selbst gewählt hat. Und finde ich die auch von den drei Lines tatsächlich so ein bisschen am kryptischsten ist. Ich fand es von den Reimen her eigentlich gar nicht schlecht, was ich mir da ausgedacht habe. Denn im Gegensatz zu ihm habe ich auf Distanzen sogar wirklich gereimt, während er auf Distanzen und Schatten reimt.
Ja, aber Haus-Maus-Reime, sind wir mal ehrlich.
Deswegen, ne?
Verschanzen wäre noch möglich gewesen. Ranzen. Ich gehe mit meinem Ranzen.
Deswegen, ne? Er hat sich da einfach von ganz anderen Mitteln bedient. Und weil ich diesen Song so gut finde, machen wir direkt mit den nächsten Zeilen weiter. Das heißt, eben gerade waren wir noch bei Viele haben ein Problem beim Halten von Distanzen. Zeig nicht deine Pläne, wenn es regnet, fallen Schatten. Und weiter geht's mit Luke, haben deine guten Geister dich verlassen? Und es ist jetzt entweder nein, die greifen rein in deine Kassen. Oder Luke, haben deine guten Geister dich verlassen? Nein, die fülle ich ab in große Flaschen. Oder Luke, haben deine guten Geister dich verlassen? Nein, die waren gerade draußen eine Paffen.
Finde ich alle gut diesmal.
Mir gefällt die dritte am meisten, deswegen nehme ich die. Die finde ich irgendwie schön.
Ich finde das mit den Flaschen noch ein bisschen besser. Deswegen würde ich die nehmen.
Ich würde aber auch auf die Flaschen gehen. Das hört sich für mich am besten an. Mhm.
Leo, damit hast du dir deinen Punkt geschnappt und deine eigene Vorhersage gebrochen.
Es ist tatsächlich. Ich bin jetzt schon zufrieden, ich lehne mich zurück.
Was war die richtige jetzt?
Nein, die waren gerade draußen eine Paffen. Mm. Also auch ähnlich Puffen wie vorher, auch, gar nicht so den saubersten Reim, der es sein muss, aber es ist oft die Betonung, es ist oft so ein bisschen, die ganze Attitude, mit der er das so vorträgt, großartig. Finde ich sehr, sehr gut. Und vor allem, ihr müsst euch das Ganze halt auf der Produktion, auf den Beatern anhören. Super stark. Okay, aber nicht schlecht.
Ich hab schon Gänsehaut.
Damit steht es 1-1-1 und was für ein Glück, dass ich noch eine vierte Line vorbereitet habe. Damit könnt ihr es jetzt tatsächlich noch entscheiden.
Entscheidende Line jetzt, ey.
Ja, richtige Entscheidungsline. Und zwar vom eben gerade schon viel gelobten Hotel-Tape. Da hat Binho auf dem Song 40er folgende Line. Bruder, frag mich nicht, von wo das kommt. Du konsumierst doch sowieso. Und ist es dann entweder, ich liefer kalt, so wie Dominos. Oder ist es, Bruder, frag mich nicht, von wo das kommt. Du konsumierst doch sowieso. Und es schmeckt süß, so wie Oreos. Oder, Bruder, frag mich nicht, von wo das kommt. Du konsumierst doch sowieso. Die Ware heiß, so wie Chorizo.
Ich dachte ja, es kommt ein Vodafone-Rhyme noch, aber gut.
Stimmt.
Ich tippe auf Oreo.
Ich meine, das auch im Kopf zu haben, aber da du jetzt einmal heiß und kalt genommen hast, vermute ich, dass du, das sagt kalt, dann nehme ich einmal noch heiß. Und deswegen nehme ich die Kaltline.
Wie Domino. Also die Kaltline nochmal sagen?
Kalt, ich liebere kalt wie Dominos.
Ah, genau. Ja, ich finde, das ist halt schon die beste Line, weil dieser subtile Diss. Auf der anderen Seite würde ich halt bei Binho und Lukis auch voll drauf tippen, dass die ihre eigene Musik schon als halt heiß und geht nach vorne einstufen und deswegen so ein Feuer. Aber nee, sorry, ich kann das Vote nicht aufteilen. Ich gehe auch auf die erste.
Und damit haben wir tatsächlich zwei Gewinner. Ihr teilt euch das Ganze. Ihr kennt den Song aber vielleicht auch.
Ja.
Ja, tatsächlich ist es, ich liefer kalt, so wie Dominos. Nicht schlecht, nicht nice. Schlecht.
Scheiße.
Ja, aber sorry, habt ihr doch alle mal ins Schwarze auch getroffen.
Ja, aber alle haben gewonnen, außer ich.
Ich finde, du hast aber dafür am schönsten deinen Punkt auch dir erkämpft. Du hast
den einen.
Erklärt.
Ja, danke.
Nice.
Wahnsinn. Ja, hey, ey, Freunde. Wieder fantastisches Quiz, Torben.
Vielen Dank.
Ja, danke fürs Vorbereiten.
Ja, richtig. Ja,
gebt euch das Ghostwriten.
Genau. Lukis, Binho, wenn ihr mal Inspiration braucht, ne, meldet euch. Aber ich kann euch wirklich nur empfehlen, hört da noch mal ein bisschen rein. Also die Mucke geht richtig geil nach vorne. Ein bisschen teilweise auch so Kopf aus Kiffermucke, aber halt was auch auf jeden Fall viel Energie hat, gut nach vorne geht.
Ja, safe. Ich hätte wirklich den Punkt bei Locker, den hätte ich mir eigentlich schnappen müssen. Diese Juice-Premiere, die ist online gegangen, als ich schon in der Redaktion in Berlin war. Das ist eigentlich bitter, dass ich das nicht weiß.
Komm, du hast auch gewonnen jetzt. Was willst du noch?
Das Arbeitszeugnis ist ja Gott sei Dank schon geschrieben, David. Also kein Stress.
Ja.
Ah, ey. Ich glaube, wir haben schon richtig lang getalkt. Nichtsdestotrotz hatten wir uns eigentlich so ein bisschen vorgenommen, auch über dieses längeres Statement von A zum J zu sprechen zum Thema ja Corona bezüglich neue Beschränkungsmaßnahmen, Kulturszeneabbau. Und ich glaube, du hast es gerade noch mal gehört. Du kannst ja vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, um was es eigentlich ging oder was es geht.
Ja, A2J hat einfach auf Instagram die sozialen Medien easy genutzt und hat ein Instagram-TV-Video gemacht, in dem er quasi sein persönliches Statement zum zur Systemrelevanz aus seiner Sicht von Kultur und insbesondere Musik eben aus seiner Musiker- und Produzentenperspektive gebracht hat und halt im Endeffekt gefordert hat, dass es halt deutlich, deutlich mehr finanzielle Unterstützung vom Staat ausgeben muss. Er hat sich da vor allen Dingen drüber aufgeregt, dass halt große Unternehmen irgendwie riesige Hilfen bekommen und dann trotzdem Leute entlassen können. Und dass dafür in der Kultur so gut wie gar keine echte Unterstützung neben so einer 5.000-Euro-Pauschale, die für manche Solo-Selbstständigen dann ausgezahlt wurde, gilt, was einen halt nicht wirklich über, jetzt haben wir ja fast schon ein Dreivierteljahr rumgebracht mit Corona, so, das reicht halt als Hilfe für vielleicht mal ein paar Monate, aber eben nicht so auf Dauer, gerade nicht für viele Kulturveranstaltungsorte. Und da hat er sich so ein bisschen drüber aufgeregt. Es gab halt in der Woche davor auch schon vom, ich glaube, er spielt Saxophon und macht noch irgendwie Filme oder so. Auf jeden Fall heißt er Till Brönner, der ein virales Video der ähnlichen Art gemacht hat. Das war quasi die Hip-Hop-Perspektive dann von A2J danach. Genau.
Und genau, ist quasi so die Leitfrage, dass quasi so ein bisschen, ich sag mal, die Kultur, er hat ja, glaube ich, auch bewusst nicht gesagt, die Rap-Szene, Rap-Branche, sondern halt eben auch Kultur und es schließt genau. Ja auch halt natürlich auch Rap-Künstlerin rein und halt auch nochmal die ganzen Leute, die da nochmal mit dranhängen, weil er hat irgendwie auch von einem Kumpel erzählt, der irgendwie Lichtmann ist, der jetzt quasi den Job auch nicht machen kann, also jetzt auch quasi nicht nochmal diese, er kann jetzt nicht irgendwie Musik machen und irgendwie weiter veröffentlichen, weil ich glaube, für A2J ist es ja immer noch okay, weil er kann ja immer noch über ja seine Spotify-Klicks-Money abgreifen, so, aber diese ganzen Live-Konzerte und Live-Events, die wegfallen oder halt auch Lesungen, die wegfallen, beziehungsweise Theater, das wegfällt oder was weiß ich, und das halt eben nicht adäquat aufgefangen wird. Und ich habe halt zuerst gedacht, dass ich hatte so ein bisschen Angst, weil ich gehört habe, das Statement, dass es in so eine Richtung geht mit, ja, die Corona-Maßnahmen sind falsch und es wird irgendwie so eine Richtung, so eine Aluhut-Scheiße, das macht er halt safe nicht.
Nee, das hat er auch direkt rausgenommen. Er sagt, glaube ich, direkt in den ersten 2 Minuten, dass er auf jeden Fall dafür ist, dass die Maßnahmen halt Abstand halten, Maske tragen, alle durchgezogen werden und so weiter. Und wichtig, er hat angemerkt, er wird keine Telegram-Gruppe eröffnen und das ist schon ein Move für Rapper heutzutage.
Das stimmt. Ja, und ich konnte seine Argumentation auch tatsächlich gut nachvollziehen und ich weiß nicht, wie ist es euch gegangen? Konntet ihr das nachvollziehen?
Ja, also gerade in Berlin merkt man es ja schon, ne, dass da einfach auch viele Kulturschaffende ein bisschen Druck ausüben, sag ich mal, oder dass auch der Kultursenator da sagt, er möchte da natürlich gerne da gerade da so viel wie möglich supporten, gerade wenn dann Theater etc. irgendwie auch ein bisschen umgemodelt haben und Konzepte entwickelt haben, da muss man sich auch vorstellen, wie viel Zeit das kostet, alleine sich zu überlegen, wie denn das Theater oder anderer Raum überhaupt so besetzt werden könnte, dass das sicher ist, dann wird das bestimmt nochmal abgenommen und so weiter, dann kaufst du vielleicht nochmal irgendwie Plexiglaswände und. Wenn dann alles dann doch für die Katz war, so mehr oder weniger, weil es dann heißt, nee, muss man doch alles komplett dicht machen, dann denkst du dir wahrscheinlich auch so, ja, okay, cool, hätte ich mir auch irgendwie viel Zeit und Stress sparen können. Und ich war jetzt auch am Freitag noch im Theater mit meiner Freundin und das war schon ein bisschen eigenartig. Also es waren halt 2 Plätze immer frei und auch halt vor uns dann 2 Plätze frei und also es ist dann auch so diagonal. Also man hat auch vor sich dann nicht irgendwie direkt jemanden sitzen. War auch meine erste Kulturveranstaltung seit Corona und da hat man auch ein bisschen gemerkt, fand ich oder meine Freundin auch beim Verabschieden der Schauspieler, die sich dann auch irgendwie verbeugt haben und irgendwie halt auch glaube ich, schon so ein bisschen den Schmerz im Gesicht hatten, weil sie wussten, okay, die haben jetzt noch einmal eine Aufführung, der Hauptdarsteller ist dann auch nochmal rausgekommen und meinte, hey Leute, wir haben jetzt morgen noch eine Aufführung, also eben an dem Samstag, dann wissen wir auch nicht, wie es weitergeht, aber passt auf euch auf, das ist halt schon irgendwie sehr traurig, ne, und da denkt man sich dann schon, hey, wäre das denn nicht möglich, also wenn das halb besetzt ist, wenn da nur gesunde Leute hingehen und so weiter, ist es denn wirklich so notwendig? Also das kann ich schon nachvollziehen. Und dass Leute dann auch sagen, so hey, wenn alles komplett gekillt wird, dann ist halt überhaupt gar keine Chance mehr da. Wenn ihr zumindest dann noch die Hälfte besetzt, dann ist immerhin eine winzige Chance, selbst das ist ja noch nicht ideal, aber dass man da halt so alle Hoffnung killt, das kann ich auf der einen Seite verstehen, genauso kann ich aber halt auch verstehen, dass man sagt, hey, das die Gesundheit ist gerade das Allerwichtigste. Wenn jemand zum Theater fährt, dann benutzt er dafür irgendwie die öffentlichen Verkehrsmittel, das heißt, die werden dann voller. Wenn wir alles quasi dicht machen, dann wird auch das leerer. Also ich kann beide Seiten nachvollziehen, auf jeden Fall.
Ja, ne, ich glaube, der Punkt ist ja dann im Endeffekt auch, ich glaube, dass auch viele in der, sag mal, Branche und Szene das auch nachvollziehen können, dass jetzt halt irgendwie mit diesen Zahlen, wie man sie jetzt hat, dass man halt irgendwas machen muss und dass man das halt irgendwie sagt, okay, dann machen wir halt das, weil dann eben, also ich glaube, bei der Lesung, beim Theater so oder Konzerte, wie sie gespielt wurden mit Sitzen und Abstand, so war halt eben die Infektion jetzt auch nicht so krank wahrscheinlich, aber halt alles, was drumherum ist, dass du halt eben Anreise hast, Abreise hast und dass du das versuchst irgendwie einzudämmen. Aber trotzdem denke ich mir immer, ja, ich weiß auch nicht. Also es ist ja der Punkt, dass eben gerade das als das Verzichtbarste angesehen wird und das halt abgebaut wird und eben nicht andere Sachen, wobei mir natürlich auch schwierig einzufällt, was man halt noch oder anders machen könnte. Das ist immer so der Punkt. Der Punkt ist, dann ja auch eben, dass eben diese halt eben nicht alleingelassen werden, sondern halt auch eben mal als Milliardenindustrie, wie Arzmio das, glaube ich, auch dargelegt hat, dann halt auch mal amtlich gerettet werden. Weil bei den Kulturschaffenden ist es halt eben wirklich Einzelpersonen, die auch was Eigenes herstellen. Und ich bin dann vielleicht auch dann einfach dieser Populist, der einfach, wie bei immer, wenn viel Geld ausgegeben wird vom Staat, denke ich mir, Alter, die fucking Bankenkrise, wie viel Geld haben wir da reingescheppert und haben halt nichts dafür bekommen, außer halt ein paar Entlassungen und irgendwie, da kann man halt auch wirklich mal sowas viel für mich oder für viele Wichtiges wie die Kulturszene irgendwie subventionieren, unterstützen.
Ja. Ja, sehe insgesamt eigentlich genauso wie ihr. Das Einzige, was halt so, das hat sowohl Till Brönner, hat diese 130 Milliarden Euro Umsatz benannt, die auch Arzim J. dann in seinem Statement aufgegriffen hat. Und was ich halt so, was für mich halt nicht wirklich funktioniert, weil es betrifft ja nicht nur künstlerische Personen, wie zum Beispiel jetzt Musiker oder SchauspielerInnen an sich. Es sind ja auch die ganzen Leute, die halt so normalere, geregelte Jobs in den ganzen Locations machen, Barpersonal etc. etc. Ja, halt auch Leute, die jetzt nicht unbedingt so prominente Fürsprecher mit einer großen Insta-Followerschaft haben. Und diese 130 Milliarden Euro Umsätze, die stammen halt von der Interessensgemeinschaft Veranstaltungswirtschaft. Und davon fallen halt 88% auf so wirtschaftsbezogene Veranstaltungen, halt so Messen und Corporate Events und Kulturveranstaltungen wie Konzerte und Theater und so. Die haben halt davon 5% Anteil. Es ist halt, mich nervt dieses Argumentieren, dass Kultur nur dann wichtig ist, wenn es irgendwie so eine große Milliardenindustrie ist. Das ist für mich halt kein valides Argument. Das ist auch nicht der Mehrwert, den ich in Kultur sehe, dass halt viel Geld umgesetzt wird. Und wenn man mit so einem Vorgehen schon rangeht, läuft das doch auch darauf hinaus, dass irgendwie Leute, die professionellen Strukturen sind, dann irgendwie Cash abgreifen und wahrscheinlich die Leute, die wir vielleicht für unterstützungswürdig halten, die so eher im Untergrund aktiv sind oder vielleicht halt nebenberuflich irgendwie künstlerisch aktiv sind, wahrscheinlich dann auch nicht groß von solchen Hilfen profitieren würden. Auf der anderen Seite ist natürlich auch easy für mich, so eine Details zu kritisieren, weil ich habe natürlich auch keinen besseren Plan, wie es funktionieren kann.
Ja.
Halt alles sehr schwierig, aber ich sehe vor allen Dingen, dass halt diese Gruppe, die im Kulturbereich ist, das ist halt, sind für mich sehr unterschiedliche Berufsgruppen teilweise und das halt irgendwie mit einer einzelnen Forderung alles abzudecken, ist halt schwierig, finde ich.
Ja. Ja, sehe ich dann doch sowas, so, wir hatten uns ja im Vorfeld schon unterhalten, dass gemeint, du siehst es, kannst das Argument nicht ganz nachvollziehen und jetzt, wo du es mir so erklärt hast, verstehe ich auch genau, was du meinst. Das, ne? Aber ich denke halt immer, es geht ja dann im Endeffekt um das Argument der Verwertbarkeit und das ist halt dann aber auch irgendwie, ja, Kunst ist natürlich mehr als die Verwertbarkeit, das ist ja für uns, glaube ich, sowieso klar, aber ich glaube, das ist einfach ein Argument, dass bei Leuten, die das nicht so hart fühlen und nicht so wichtig ist, halt auch einfach leider zieht.
Ja, natürlich.
Das ist irgendwie eine große Zahl, die sich toll anhört.
Genau, bringt es ja viel pragmatischer auf den Punkt, dass wenn du jetzt versuchst zu erklären, was Kultur mit dir persönlich macht und warum das einen großen Mehrwert hat, sehe ich komplett. Ja. Aber ja.
Aber trotzdem insgesamt traurig, dass es dann halt so ist, wie es ist.
Ja, das ist auch also klar. Mir fehlen diese Live-Veranstaltungen auf jeden Fall auch
hart.
Kritik an dem Till Brönner-Ding gab es aber vom Kulturrat, Geschäftsführer Olaf Zimmermann. Der sagt dann nochmal so, hey, ich sehe die ganzen Punkte schon auch so, aber der Kulturbereich hat gute Interessenvertretungen. Also weil Brönner sagt so, es gibt hier irgendwie keine Lobby und er sagt eben, nee, das ist nicht so, sondern allein, also ich zitiere jetzt mal aus der Musikwoche, allein den 8 Sektionen des Deutschen Kulturrats gehören 261 Bundeskulturverbände an. Das sind Berufsverbände, Gewerkschaften, Verbände der Kultureinrichtungen und Kulturwirtschaftsverbände, die mit großem Engagement die Interessen ihrer Mitglieder vertreten. Also ja, ich glaube, es ist schon wichtig, dass man da auch nochmal sieht, dass jetzt nicht so, dass Kultur da irgendwie komplett alleine gelassen ist und alle Einzelkämpfer sind und sich irgendwie selbst einsetzen müssen, sondern dass es da schon Bereiche gibt, aber dass die mit Sicherheit einen anderen Stellenwert hat als jetzt die Autolobby oder sowas. Das ist, glaube ich, auch klar. Aber genau, ich glaube, es ist schon wichtig, das eigene Empowerment auch immer zu sehen und zu wissen, nee, wir haben auch Macht, wir sind jetzt nicht alle auf uns alleine gestellt, sondern da gibt es schon Bereiche, an die man sich auch wenden kann und die dann irgendwie auch irgendwie helfen, Interessen durchzusetzen.
Ja, habe ich tatsächlich auch gelesen. Finde ich auch gut, dass du das jetzt nochmal anbringst. Aber ja, genau wie du sagst, hätte ich ja eben auch gesagt, dass der Punkt ja dann eher auch vielleicht so der Stellenwert ist, beziehungsweise dass irgendwie jetzt diese Künstlerverbindungen, Gewerkschaften und so weiter, dass die jetzt den Einfluss jetzt vielleicht nicht ganz so hoch hängen haben wie halt eben eine Autolobby, Bankenlobby, was weiß ich. Mhm. Und ich finde, da ist halt schon auch der Punkt getroffen, auch wenn es vielleicht ein bisschen falsch dargestellt wurde von unserem Jazz-Trompeter. Okay, ey, ich weiß nicht, wie wir irgendwie ein bisschen Downer-Thema, weil wir hoffen ja eigentlich alle, dass es irgendwann wieder besser wird, rauskommen. Deswegen machen wir trotzdem mal den Blick nach vorne. Was ist denn eure Kulturveranstaltung oder vielleicht Konzert, auf das ihr euch am allermeisten freut, wenn Roni vorbei ist?
Spektrum 21.
Oh, das ist schon komplett nice.
Hauptsächlich, weil ich, wenn es stattfinden sollte, zumindest euch beide mit ein bisschen Glück wäre vielleicht auch Tobias da sehe, aber ob das stattfindet, oh, ja. Who knows.
Ha, ist draußen, das ist ja auch schön. Könnte schon sein. Siehst du es auch so, Torben?
Ja, auf jeden Fall natürlich. Spektrum wäre ganz großartig. Ist halt echt schwierig, sowas vorherzusagen jetzt gerade. Vor allem halt mit dem Gefühl, wie wir es ja auch gerne wollen. Also, dass es auch wieder eng ist und dass auch wieder irgendwie du richtig in so einer Menschenmasse bist, so keine Ahnung, ob das überhaupt Kreise dann in
gebaut werden.
Form, ja, natürlich, weißt du, in dieser Form. Und genau in dieser Form würde ich halt eigentlich auch gerne das Lugardi und Nein Konzert, was jetzt eigentlich im November irgendwann hätte sein sollen, dann irgendwann nachholen. Keine Ahnung wann, aber ich glaube, die Vorfreude wird sich so lange einfach noch halten, egal wie lange es dauert.
Ja. Und hast du auch irgendwas, auf was du dich schon besonders freust, Tobias?
Ja, also ich habe eigentlich dieses Jahr geplant gehabt, nachdem ich letztes Jahr alles aufgeschoben habe, weil ich dachte, Folgen produzieren ist das Wichtigste, Splash und so weiter, das machst du nächstes Jahr wieder. War auf jeden Fall eine super Idee und ich wollte auch auf jeden Fall nach Frankreich, um da mal Konzerte zu sehen. Hat jetzt auch nicht geklappt und deswegen, keine Ahnung. Also ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich Megalo live sehe, da freue ich mich immer mit am meisten, so Festivals und so weiter. Wäre natürlich auch sehr schön, aber im Moment klingt es alles noch sehr unwirklich, wenn man sich vorstellt, dass man sich da wieder in die Menge schmeißt, so wie früher.
Ja, komplett stark. Wir freuen uns, wenn es irgendwann wieder soweit ist und es wird irgendwann wieder soweit sein.
Ja, und wir halten einfach durch, wir sind einfach geduldig.
So. Bis dahin könnt ihr ja fantastisch weiterhin der Rap-Stammtisch hören, beziehungsweise Thematakt oder Lordy Rap.
Genau, dafür bleibt ja gar keine Zeit, wenn man mal auf Konzert ist.
Okay, das war der Rap-Stammtisch, Folge 21. Danke David, danke Torben. Ja, Tobias, schön, dass du da warst. Ich würde sagen, dir gehören die letzten Worte.
Ach so, ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, hat viel Spaß gemacht. Und ja, also ich bin zuversichtlich, dass wir doch gut durchhalten. Wir müssen aber halt auf jeden Fall zusammenhalten. Das sind immer so die Appelle, die ich dann auch immer mal ans Ende der Folge rausballer, dass wir gegen Rassismus kämpfen, dass wir uns soweit wir können einsetzen für Dinge, die uns vielleicht auch nicht selbst betreffen, aber die Gesellschaft auf jeden Fall krass abfacken und dass wir auf jeden Fall für unsere Nächsten und vielleicht auch unsere nicht mal Nächsten, aber unsere irgendwie Connections da sind und immer ein offenes Ohr für die haben. Also das ist, glaube ich, schon mehr, viel mehr kann man, glaube ich, nicht machen. Viel mehr sollte man nicht von sich selbst erwarten, aber in dem, was man kann, irgendwie alles geben, ohne sich selbst ins Burnout zu manövrieren, ist, glaube ich, immer ein ganz gutes Credo, wenn das das richtige Wort an der Stelle war.
Amen.
Danke.